Musik und Spiritualität von Isabel Lenin. Musik kann den Pulsschlag göttlichen Willens durch die Welt fluten lassen und kann mit ihren so besonderen Mitteln zugleich auch großes Unheil bewirken. Bereits aufgrund der Struktur seines Körper- und Nervensystems hat der Mensch eine starke Entsprechung zur Musik. Hätte er nicht in seinem tiefsten Wesen verborgen Anteil an der göttlichen Welt, so könnte Musik niemals Botschafterin höherer Sphären oder die Erweckerin der Geheimnisse der Seele sein. Das Ohr ist unser empfänglichstes Sinnesorgan und ist in vieler Hinsicht unser Tor zur Welt. Es scheint freilich, als wäre uns das Bewusstsein abhanden gekommen von dem Gesetz des Maßes und der Harmonie, das das Leben früherer Zeitalter und Kulturen bestimmte, die sich dem Ursprung der Schöpfung und heiligen Quellen verbunden fühlten. Im Lärm und in der Hektik unseres heutigen Alltags sind wir meist unempfänglich geworden, die Sphärenmusik des Pythagoras zu vernehmen oder auf einer Frequenz zu schwingen, die es uns ermöglicht, Inspirationen aus geistigen Welten zu empfangen. Ahnung und Urerinnerung. Allenfalls verspüren feinsinnige und künstlerisch begabte Menschen unter uns wie einen Weltschmerz die Sehnsucht nach einem verloren gegangenen Ideal. Und sie fühlen sich dazu gedrängt, für das Erahnte, innerlich Geschaute und Gehörte einen Ausdruck zu finden. Von Franz Liszt ist die folgende Aussage überliefert: Ist der Künstler denn nicht immer unter Menschen ein Fremdling? Was er auch treibe, wohin er gehe, er fühlt sich überall als Verbannter. Ihm ist, als hätte er einen reineren Himmel, eine wärmere Sonne, bessere Wesen gekannt. Weil der Mensch die Ahnung von einem höheren geistigen Leben wie eine Urerinnerung in sich trägt, kann er überhaupt Intuitionen aus anderen Sphären als dieser grobstofflichen Welt oder auch ihrem feinstofflichen Doppel, dem sogenannten Jenseits, empfangen und versuchen, diese schöpferisch zu gestalten. Der Anthroposoph Rudolf Steiner, der Rosenkreuzer Max Heindl, wie auch der Philosoph Arthur Schopenhauer haben darauf hingewiesen, dass Menschen mehr oder weniger unbewusst als inspirierte Künstler oder bewusst als Eingeweihte Zugang erhalten können zu bestimmten Gebieten der geistigen Welt, in denen sie starke und bedeutsame Eindrücke geistiger Gesetze und Harmonien erleben. In schöpferischen Individuen ruft dies den Drang hervor, das dort Wahrgenommene mit den Ausdrucksmitteln der materiellen Welt nachzubilden und zu übermitteln. Interessanterweise leitet sich Musik von dem griechischen Wort Musa für Muse her. In der griechischen Mythologie sind die Musen die neun Töchter der Mnemosyne, der Göttin der Erinnerung. Pulsschlag göttlichen Willens. Sowohl Schopenhauer als auch Johann Wolfgang von Goethe gelangten zu der Auffassung, dass die Kunst Offenbarung geheimer Naturabsichten sei und dass die Musik darüber hinaus den Pulsschlag göttlichen Willens durch die Welt fluten lasse. In seinen an Goethe adressierten Betrachtungen über die Musik äußerte Ludwig van Beethoven: Es gehört Rhythmus des Geistes dazu, um Musik in ihrer Wesenheit zu fassen. Sie gibt Ahnung, Inspiration himmlischer Wissenschaften. Und was der Geist sinnlich von ihr empfindet, das ist die Verkörperung geistiger Erkenntnis. Die Kunst vertritt allemal die Gottheit. Und das menschliche Verhältnis zu ihr ist Religion. Besonders inspirierte Musiker wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach haben, wie moderne Forscher nachgewiesen haben, ihre berühmten Werke nicht nur rein intuitiv erschaffen, sondern ihren Kompositionen die Gesetzmäßigkeiten der Divina Sectio, des goldenen Schnittes, sowie kabbalistisch verschlüsselte Zahlenverhältnisse zugrunde gelegt. Bach wollte so dem Walten göttlicher Gesetze in der Natur ein Denkmal setzen. Er war davon überzeugt, alle Musik diene der Ehre Gottes und der Rekreation des Gemütes. Wo dies nicht in Acht genommen wird, da ist's keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisches Geplärr und Geleier. Lärm und Reizüberflutung. Es kann eben nicht so ohne weiteres gesagt werden, dass jedes musikalische Werk Eingebung und Ausdruck höherer Welten sei. Was ein Schaffender durch seine Musik ausdrückt und bewirkt, hängt in hohem Maße von seiner jeweiligen Motivation, von der Reife und dem Entwicklungsgrad seines Seelen- und Bewusstseinszustandes ab. Mit ihren so besonderen Mitteln kann die Musik auch großes Unheil bewirken. Schon längst warnen Experten vor den gesundheitlichen und auch psychischen Schäden von Lärm- und Reizüberflutung. Zunehmend wird von einer akustischen Umweltverschmutzung gesprochen. Statt eine höhere Vibration und eine verfeinerte Wahrnehmung in den Menschen zu wecken, dient Musik in der heutigen Zeit, etwa in den Technotempeln vieler Großstädte, vorrangig dem Rausch und der Betäubung. In Platons Politeia, seinen Betrachtungen über den idealen Staat und das Wohlergehen des Stadtstaates Athen, der griechischen Polis, lässt der griechische Philosoph seinen Lehrer Sokrates verkünden, dass nirgends an den Regeln der Musenkunst gerüttelt wird, ohne dass nicht auch die wichtigsten Gesetze der Polis erschüttert werden. Durch bestimmte Formen der Musik und der anderen Künste gewinnt nach Platons Überzeugung die Gesetzlosigkeit an Einfluss in der gesamten Gemeinschaft. Von den vielen im damaligen Griechenland üblichen Tonarten wurden nur zwei für förderlich gehalten, die dorische und die phrygische. Die anderen Modi wurden als klagend und weichlich bezeichnet und wegen ihrer für das Staatswesen und das Gemeinschaftsleben abträglichen Wirkung abgelehnt. Der Musik wird hier also die Macht zugesprochen, das allgemeine Verhalten in einer Gesellschaft auf ein höheres Niveau zu heben oder zu verderben. Diese Auffassung von Musik in früheren Kulturen, auch Konfuzius beschäftigte sich übrigens mit einer angemessenen Verwendung der Musik im Dienste des Staates, basierte auf dem uralten Wissen um die Tatsache, dass Musik nicht nur Ausdruck geistiger und menschlicher Realitäten ist, sondern stark prägend auf diese einwirkt. Dieses archaische Wissen wurde zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte von verschiedenen Kulturen und Religionen zu rituellen und therapeutischen Zwecken genutzt. Erhebung und Heilung. Bereits aufgrund der Struktur seines Körper- und Nervensystems, das von Pythagoras mit dem Saiteninstrument der Lyra verglichen wurde, hat der Mensch eine starke Entsprechung zur Musik. Plato war der Ansicht, dass Musik nicht dem sinnlichen Vergnügen und der Sentimentalität, sondern der Erhebung des Geistes und der Verfeinerung des Empfindungsvermögens dienen sollte. Er legte daher nachdrücklichen Wert auf eine sorgfältige Auswahl hierfür geeigneter Instrumente und musikalischer Gestaltungsmittel. Melodie, Harmonie und Rhythmus entsprechen den drei göttlichen Prinzipien von Wille, Weisheit, Liebe und Wirksamkeit. Die Heilung bestimmter Körperorgane und Funktionen, die zum Zodiakus, dem Tierkreis, in Bezug gesetzt wurden, durch damit übereinstimmende Farben und Tonarten, wurde bereits seit frühesten Zeiten praktiziert und findet heute wieder in verschiedenen Therapieverfahren Beachtung und Anwendung. In seiner Mysterienschule lehrte Pythagoras das Wissen um die besänftigende und erhebende Wirkung von Musik auf bestimmte überreizte und disharmonische oder melancholische Gemütszustände. Je nach Anlass und Zweck gebrauchte man unterschiedliche Musikrichtungen. Magische Wirkung. Es gibt zahlreiche Mythen des Altertums, die über die besonderen Kräfte der Musik berichten. So stimmen antike Autoren überein, dass Orpheus durch das Spiel seiner Lyra, einem Geschenk von Apollo, Hermes soll ihn das Spielen gelehrt haben, eine magische Wirkung auf das gesamte Naturreich hervorrufen konnte. Er konnte Steine und Bäume bewegen, wilde Tiere besänftigen und die Herzen auch der härtesten und unzugänglichsten Menschen rühren. Orpheus war nicht nur Musiker, sondern auch ein Weiser, der eine umfassende Kenntnis von den natürlichen und göttlichen Dingen besaß. Bekannt ist auch der Mythos von dem Delfinbeschwörer Arion, den unter anderem der Dichter Novalis in seinem philosophischen Roman Heinrich von Ofterdingen verarbeitet hat. Auf einer Reise wird Arion wegen der kostbaren Schätze, die man ihm aus Dankbarkeit verehrt hat, das Opfer der Gier der Seeleute. Ehe sie ihn ermorden wollen, gewähren sie ihm als letzten Wunsch, einen Gesang anzustimmen. Zwar verstopfen sich die Räuber aus Furcht vor möglichen Auswirkungen des Zaubergesangs fest die Ohren, doch lockt das Lied des Arion einen Delfin zu seiner Rettung herbei, von dem er auch später, nachdem das Schiff durch Streitigkeiten beim Teilen der Beute untergegangen ist, seine geraubten Schätze zurückerhält. Der Amphion-Mythos von Robert Ranke Graves überliefert, erzählt von den Zwillingssöhnen des Zeus, Amphion und Zethos, die bei Hirten aufwachsen. Als Amphion von Hermes eine Leier zum Geschenk erhält, verspottet ihn der wenig musisch geneigte Zethos. Doch zeigt sich das Besondere des Geschenks später, als die Zwillinge Theben erobert haben und die Mauern der siebentorigen Stadt durch die Macht der Musik der Lyra errichtet werden. Umgekehrt werden in einer biblischen Erzählung im Buch Josua die Mauern der Stadt Jericho durch Posaunenstöße zu Fall gebracht. Vermittlerin zwischen den Welten. Viele der aufgeführten Phänomene im Zusammenhang mit der Einwirkung von Musik auf das Reich der Materie sind aufgrund besonderer Schallwirkung bzw. des Resonanzgesetzes durchaus naturwissenschaftlich erklärbar oder doch zumindest nicht gänzlich unplausibel. Sehr viel schwieriger ist es da schon, einen Zusammenhang aufzuzeigen zwischen den besonderen Eigenschaften der Musik und einer geistigen Welt, die eben übersinnlich ist, also mit unseren Sinnesorganen und unserem Verstand nicht wahrnehmbar. Vielleicht könnte man den Klang auch als eine Art Vermittler zwischen den Welten sehen. In der indischen Sankhya-Philosophie wird Klang bemerkenswerterweise nicht einem der fünf Sinne zugeordnet, sondern gilt als Ursprung der Sinne. Demnach entspricht Klang nicht dem Element Luft, sondern dem Element Äther, Akasha, das als Quintessenz alles durchdringt. Anahata, die Bezeichnung in Sanskrit für das Herzchakra, bedeutet der unhörbare Klang. So wird denn auch in einer klassischen Rosenkreuzerschrift aus dem Jahre 1615, der Confessio Fraternitatis RC, die Forderung laut, die Musik im Hinblick auf höhere geistige Gesetzmäßigkeiten zu betrachten und auszuüben. In dem dort abgedruckten Aufruf heißt es: Wer immer mit der Stimme so singen oder auf einem Instrument so spielen kann, dass nicht die Steine Amphions, sondern Perlen und Edelsteine, also geistige Schätze, nicht die wilden Tiere des Orpheus, sondern der Geist, nicht Pluto aus dem Tartarus, sondern die mächtigsten Fürsten der Welt davon angezogen werden, der soll in die Bruderschaft eintreten. Hätte der Mensch nicht in seinem tiefsten Wesen verborgen Anteil an der göttlichen Welt, so wäre und bliebe seine Lebenswirklichkeit auf das sinnlich und verstandesmäßig Erfassbare beschränkt. Musik könnte dann niemals Botschafterin höherer Sphären oder die Erweckerin der Geheimnisse der Seele in uns sein. Eine Rolle, die ihr übrigens auch in zahlreichen Volksmärchen zugeschrieben wird. Leibniz, ein Philosoph des 18. Jahrhunderts, nannte die Musik eine verborgene arithmetische Übung der Seele. Etwas poetischer schreibt ein Jahrhundert später der Schriftsteller E.T.A. Hoffmann in Ritter Gluck: Schaut die Sonne an, sie ist der Dreiklang, aus dem die Akkorde sternengleich herabschießen und euch mit Feuerfäden umspinnen. Verpuppt im Feuer liegt ihr da, bis sich Psyche emporschwingt in die Sonne. E.T.A. Hoffmann spielt hier auf das kraftvolle Bild der Verwandlung der Raupe in den Schmetterling an, ein Sinnbild für den seelischen Transformationsprozess vom Naturmenschen zum Geistmenschen. Das Zitat geht weiter: Aber nur wenige, erweckt aus dem Traume, steigen empor und schreiten durch das Reich der Träume. Sie kommen zur Wahrheit. Der höchste Moment ist da, die Berührung mit dem Ewigen, Unaussprechlichen. Soweit E.T.A. Hoffmann. Neue Grenzüberschreitungen. Bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts lässt sich in der zeitgenössischen Musik ein allgemeines Ringen um Erneuerung und Grenzüberschreitung beobachten. Stark expressive und disharmonische Elemente sind seither hervorgetreten. In dem Bemühen um neue musikalische Ausdrucksformen zeigt sich eine tiefgreifende Krise der abendländischen klassischen Musik. Die musikalischen Konventionen, die traditionellen Tonvorräte sind nach Auffassung vieler Avantgarde-Musiker wie auch vieler Hörer erschöpft. Sie sind wohl schon seit langem kein adäquater Ausdruck mehr für das Leben und Bewusstsein des heutigen Menschen. Dem klassischen Musikbetrieb, in dem man beharrlich an den überlieferten Kulturschätzen festhält, die mit großer technischer Perfektion reproduziert und mit großem Persönlichkeitskult, mit zahlreichen Ehrungen und Jubiläen zelebriert werden, steht in der westlichen Welt seit dem Zweiten Weltkrieg eine Vielzahl von Experimenten, unter anderem auf dem Gebiet der Zwölftonmusik, Minimal Music, mikrotonaler Musik oder auch elektronisch generierter Klanginstallationen gegenüber. Vielfach zeigt sich eine Abkehr von dem seit dem 17. Jahrhundert in der abendländischen klassischen Musik eingeführten temperierten Tonsystem, eine Renaissance der Naturintervalle und des archaisch-magischen Klangerlebens, beziehungsweise eine Hinwendung zu von außereuropäischen Kulturen inspirierter Weltmusik. Die Verwendung von ungewöhnlichen Klangkombinationen und dissonanten Elementen kann ein wichtiger Schritt sein, um im Althergebrachten erstarrte musikalische Traditionen aufzulösen und eingeschliffene Hörgewohnheiten durch innovative Ideen herauszufordern. Ein bloßes Experimentieren mit alten oder neuartigen Formen kann freilich kaum zu einer echten spirituellen Erneuerung in der Musik führen. Die neue Musik muss sich zunächst vor allem innerlich ereignen, als Klang eines erneuerten Seelenkörpers, ehe sie nach außen hin zu einer adäquaten Form finden kann. Das Wissen oder doch die Ahnung um diese Zusammenhänge scheint sich in der heutigen Zeit wieder Bahn zu brechen. Viele zeitgenössische Komponisten und Musiker suchen wieder nach Sinngebung und Inspiration durch im Zeitlosen wirkende Weisheitsquellen oder durch atmosphärische Impulse der nun anbrechenden Aquarius-Ära. Stille. Das Stillwerden des Ichs, das haben die Religionen aller Zeiten gelehrt, ist die Pforte zur göttlichen Welt. Wer seinem alten Wesen nach still geworden ist, wer gleichsam taub geworden ist für den Lärm der Welt, der kann zu dem Durchgangsgebiet einer geistigen Sphäre gelangen, die von Rudolf Steiner als Devachan bezeichnet wird. Dort kann er oder sie Eindrücke in Form von Klangschwingungen empfangen und sie, wie eine ferne Ahnung oder ein schwacher Nachhall des Vernommenen, durch musikalische Schöpfungen zum Ausdruck bringen. Im Sufismus gilt die Rohrflöte als Symbol für den Gottsuchenden. Der Leerraum in ihrem Inneren entspricht dem Zustand der Ichlosigkeit. Belebt wird sie durch den Atem Gottes. Musik kann uns auch helfen, so paradox dies klingen mag, zur Erfahrung der Stille zu gelangen. Wenn wir einem musikalischen Werk wirklich aufmerksam lauschen, ist durch diese Kontemplation, dieses völlige Aufgehen in den Kosmos des Klangs, es kann als rauschhafter oder auch als ein hellwacher Zustand erlebt werden, vorübergehend unser Ich-Bewusstsein mit seiner Trennung von Subjekt und Objekt aufgehoben. Gleichsam ein Vorgeschmack auf die spirituelle Erfahrung des Ich-Enthobenseins und des Eins-Seins. Eine andere Art des Lauschens ist es, über den hörbaren Klang hinauszugehen und in die Stille des eigenen tiefsten Wesens einzutauchen. In seinem Buch Nada Brahma, die Welt ist Klang, zitiert der Musikforscher Joachim Ernst Behrendt einen japanischen Zen-Meister aus dem 11. Jahrhundert. Wenn du auslöschst Sinn und Ton, was hörst du dann?